ARD.
Berlin bekommt heute kein Update, sondern Berlin bekommt ein völlig neues Betriebssystem.
Viele Probleme in der derzeitigen Berliner Verwaltung rühren daher, dass wir schlicht und ergreifend keine Übersicht haben, was wir überhaupt an Aufgaben im Land Berlin haben.
Also es ist tatsächlich kein Rotstift-Haushalt. Wir müssen aber Abstand nehmen von überbordenden Wünschen, die wir uns in der Vergangenheit erfüllt haben.
Es ist eine Provokation, weil es schlichtweg Wahlbetrug ist.
Berlin bekommt ein neues Betriebssystem, sagt der regierende Bürgermeister Kai Wegner. Oder wie es Leute nennen, die nicht so auf Bildsprache stehen, eine Verwaltungsreform. Endlich. Daran hat sich die Politik seit Jahrzehnten die Zähne ausgebissen. Nicht ganz so lange in der Mache war der Entwurf für den aktuellen Doppelhaushalt in Brandenburg, der erste einer SPD-BSW-Regierung. Jetzt ist er da mit Rekordausgaben. Und trotzdem gibt's Ärger. Das sind heute unsere Themen in der Spreepolitik, dem Podcast für all das, was wir aus den landespolitischen Redaktionen aktuell in Berlin und Brandenburg am spannendsten finden. Verwaltungsreform und Haushalt also. Falls Sie jetzt denken, puh, das klingt aber trocken, ich bin sicher, das wird's nicht. Nicht zuletzt, weil wir unter anderem darüber sprechen werden, warum von der Verwaltungsreform vielleicht auch Reptilien profitieren. Und wir schauen darauf, welcher dicke Hund sich im Brandenburger Haushalt versteckt. Damit herzlich willkommen zu dieser Spreepolitik-Folge. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitik-Redaktion. Und wie immer sind Kollegen bei mir. Heute gibt es die Sendung mit den zwei Thorstens, einer mit, einer ohne H. Und wir starten mit dem Thorsten mit H, Thorsten Gabriel aus der Berliner Landespolitik.
Hallo Sabine.
Lass uns mal mit einem kurzen Rückblick starten. Wir reden ja wirklich schon ewig über eine Verwaltungsreform für Berlin, aber bisher ist es nie so weit gekommen wie jetzt, dass der Senat tatsächlich einen Reformvorschlag beschließt, oder?
Ja, in der Tat. Und ich kann bezeugen, dass ich dieses ganze Verwaltungsreformgeschäft jetzt seit mittlerweile doch 25 Jahren begleite. Ich kann mich daran erinnern, ich habe hier frisch angefangen. Da war das erste Mal jemand, dass ein externer Berater reingeholt wurde ins Rote Rathaus, der also sagen sollte, wie das jetzt alles digitaler und toller wird. Und dann wurden viele Kommissionsberichte geschrieben im Laufe der Zeit. Und am Ende kamen aber wirklich immer nur so, ich sag mal, Reformchen heraus. So Kleinigkeiten, die man dann verbessert hat und die aber auch am Ende nicht wirklich dazu geführt haben, dass man das Gefühl hatte, dass in dieser Stadt jetzt wirklich, sagen wir mal, die Verwaltung rund läuft. Und das, was wir jetzt gerade haben, ist in der Tat ein, sagen wir mal, Zwischenarbeitsstand einer neuen Verwaltungsreform, bei dem man sagen muss, so weit waren wir noch nie.
Ich möchte mal zurückkommen auf Kai Wegners Bild vom Betriebssystem. Ich habe mal gegoogelt, was Microsoft Support dazu sagt, was passiert, wenn ein Betriebssystem veraltet ist. Und ich zitiere jetzt mal. Die Folgen sind Abstürze und Systemausfälle, höhere Kosten, geringere Produktivität, Sicherheitslücken und potenzielle Risiken bei der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften. Klingt irgendwie 1:1 nach Berlin, oder?
Ja, in der Tat. Wobei ich natürlich, ich gestehe, ich gehöre zu denjenigen, die die Stadt auch immer ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, also Berlin steht da nicht allein auf weiter Flur. Es schauen immer gerne alle auf die Hauptstadt und zeigen dann hier, Berlin kann es einfach nicht.
Markus Söder, hallo.
Ja, aus genau. Bayern, ne? Also wenn man mal sich ein bisschen in der, sagen wir mal, in den Regionalblättern an oder an Medien in anderen Bundesländern umtut und Kommunen, das haben andere zum Teil auch. Also natürlich ist es in Berlin wieder mal brennglasartig, dass sich die Probleme verdichten und dass man dann eben besonders sehen kann, wo ein Staat eben nicht funktioniert. Aber ja, insofern, ja, die Beschreibung ist, glaube ich, passend für jeden, der mal einen Bürgeramtstermin braucht in den letzten Jahren oder irgendwie anders mit dem Staat in Berührung kam. Das ist schon so die Abstürze.
Lass uns mal gucken, was sich ändern soll. Ein Punkt, klare Aufgabenverteilung soll es geben. Und da möchte ich nochmal Martina Clement zitieren, die CDO von Berlin, also die Chief Digital Officerin, also die Chefin fürs Digitale, die wir auch am Anfang der Show schon gehört haben. Viele Probleme in der derzeitigen Berliner Verwaltung rühren daher, dass wir schlicht und ergreifend keine Übersicht haben, was wir überhaupt an Aufgaben im Land Berlin haben. Wenn noch mal jemand fragt, warum Berlin nicht so richtig funktioniert, ist das die Antwort. Keiner weiß, was eigentlich gemacht werden muss.
Klingt eigentlich total banal, ist aber so. Das muss man sich, glaube ich, ein bisschen vorstellen, dass wenn so eine Institution im Laufe der Jahrzehnte sozusagen wächst und immer was Neues obendrauf kommt und man sich im laufenden Betrieb verändert, dann funktioniert das eben, naja, dann geht es dann schon manchmal ein bisschen drunter und drüber. Das ist ein bisschen wie in der Familie, wenn dann irgendwie neue Aufgaben kommen und irgendwie, aber
putzen,
du warst doch genau eigentlich mal für die Spülmaschinen waschen zuständig, dann ist die aber so halb, die funktioniert nicht mehr richtig, deswegen gibt es so spezielle Handgriffe und so ein bisschen ist das, naja, klar, wenn man jetzt einen Staat neu auf der grünen Wiese bauen würde, würde man den ganz anders bauen. Aber im laufenden Betrieb, man kann ja nicht sagen, wir machen jetzt mal kurz Berlin für 2 Jahre lang dicht und bauen das nochmal neu. Das geht ja nicht. Also ist immer so ein bisschen rumgeflickt worden. Das läuft ja nicht und da muss man da nochmal ein bisschen mehr machen. So. Und da sind eben zum Beispiel, ist dann eben der Fall eingetreten, dass man, man hat hier und da neue Aufgaben übernommen, die sind dann aber auch gar nicht irgendwie katalogisiert worden, sondern es gibt zwar so ein allgemeines Zuständigkeitsgesetz, in dem steht eine ganze Menge drin. Es gibt auch die Verfassung, in der ist ein bisschen geregelt, was Aufgabe des Landes ist und was Aufgabe der Bezirke ist. Und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von Gesetzen, die ganz einfach sagen, da ist derjenige zuständig, da ist der. Und die Übersicht ist verloren gegangen. Und vor allen Dingen ist das auch nicht immer effizient, was der eine, was die andere Organisation tut. Und dazu kommt eben, ich habe die Verfassung gerade schon erwähnt, dadurch, dass einige grundsätzliche Fragen in der Verfassung festgeschrieben sind, konnte man da in den letzten Jahren auch nicht mal eben einfach so ran und konnte mal sagen, wir müssen das jetzt mal anders organisieren.
Jetzt sind Aufgaben identifiziert worden in den letzten Monaten. Das war auch ein bisschen, also war schon ein Akt, war eine ziemliche Aufgabe.
Und mehrere hundert Leute in der Berliner Verwaltung waren damit beschäftigt, diesen Katalog zu erstellen, ja.
Und wir haben 4.000, also die haben 4.500 Aufgaben identifiziert. Ja. Und tatsächlich ist bei einem guten Teil davon die Zuständigkeit unklar. Stichwort Behördenpingpong, wer ist eigentlich zuständig?
Ja. Das beliebteste Beispiel ist immer noch die Teillegalisierung von Cannabis im vergangenen Jahr gewesen. Also das heißt ein Bundesgesetz, das neu geschaffen wurde. Und auf Landesebene waren es, glaube ich, 3 Senatsverwaltungen, die potenziell hätten für die Umsetzung zuständig sein können. Und es tritt dann das in Kraft, wenn nicht gleich sofort jemand hier schreit, dass die Bezirke, die ja auch eine Zuständigkeit haben, im Prinzip ja, jeder Bezirk dann vor sich hin wursteln kann in der Umsetzung, solange auf der Landesebene nichts dazu geregelt ist. So, und weil sich eben auf der Landesebene auch die Senatsverwaltungen da nicht richtig grün wurden und es dann doch keine richtigen Vorschriften gibt, die sagen können, jetzt kann, weiß ich nicht, der Regierende auf den Tisch hauen und kann sagen, du machst es, führte das eben dazu, dass eben wirklich dieses Ping-Pong gespielt wurde und auch an solche Punkte will man eben ran.
Sie haben jetzt festgestellt, dass so etwa jede 5. Aufgabe nicht eindeutig verortet ist und Sie haben festgestellt, 300 Aufgaben etwa sind in gar keiner Zuständigkeit verortet. Martina Clement, die Chefdigitalisiererin, hat dazu gesagt, die werden aktuell nur unausgeprägt oder gar nicht wahrgenommen. Was für Aufgaben sind denn das?
Das habe ich mich auch gefragt und es gibt jetzt nicht irgendwie, oder leider muss man sagen, so eine lange Liste, wo man direkt mal für uns jetzt einsehen kann, ah, das und das und
geben
das.
Geben Sie nicht raus bisher, ne?
Wenn man nachgefragt hat, gab es so immer 2 Beispiele. Das eine war nachvollziehbar, das andere war ein bisschen absurd. Das eine war, dass Berlin zwar klar geregelt hat, wann wer, der gestorben ist, ein Ehrengrab in Berlin erhalten kann und wer dafür zuständig ist, um das auszuweisen. Was aber nicht so gut geregelt ist, ist die Frage, wer dieses Grab dann pflegt zum Beispiel. So. Kann man sich ja vorstellen. Am Ende ist auch das immer mit Kosten verbunden und so. Das zweite Beispiel, und da sind wir dann beim Absurden, war, dass Berlin zum Beispiel keine Tiersammelstelle für Reptilien besitzt, was wohl schon dazu geführt haben soll, dass eine Schlange, die hier irgendwie in freier Wildbahn gefunden wurde, dann nach München transportiert werden musste, um dort...
Wie gesagt, in Bayern läuft alles besser, oder? Da sind wir wieder mit Markus Söder.
So, das sind so die Geschichten, die Flurgeschichten, die man sich so im Rathaus erzählt. Es ist also nicht so, dass man jetzt sagt, ich habe hier einen Elterngeldantrag, den will keiner bearbeiten. Da ist schon relativ klar geregelt, wer zuständig ist. Ob das sinnvoll ist, so wie es geregelt ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber auf jeden Fall gibt es eine Vielzahl an Aufgaben, an die man vielleicht gar nicht denkt, die ein Staat zu erledigen hat, die eben nicht in klaren Händen liegen.
Also da könnten dann eventuell auch die Reptilien von der Verwaltungsreform profitieren, wenn das denn auch gelöst wird.
Unbedingt. Also das, ja.
Schauen wir mal drauf, was noch geregelt werden soll. Die gesamtstädtische Steuerung soll gestärkt werden. Klingt super bürokratisch. Was heißt denn das konkret?
Also gesamtstädtische Steuerung, öffentlich kriegt man davon immer viel zu hören, wenn es irgendwelche Bauprojekte geht. Also gerade dann, wenn Bezirke irgendwie lange nicht zu Potte kommen und sich mit, keine Ahnung, Investoren streiten und irgendwie die Behörden sich verhaken, dann wird immer, das ist doch ein Gebiet von gesamtstädtischer Bedeutung, da muss doch das Land irgendwie eingreifen. Es ist so, dass das Land da im Moment nur begrenzt die Möglichkeit hat, auch Sachen an sich zu ziehen. Das soll geändert werden, also etwas niederschwelliger geschehen oder etwas mehr die Möglichkeit geschaffen werden, dass das Land eben steuernd eingreifen kann. Das soll eben nicht immer bedeuten, jetzt macht das Land alles selbst und die Bezirke sind außen vor, aber eben diese steuernde Funktion, auch ein bisschen diese kontrollierende Funktion, die soll dabei gestärkt werden. War natürlich im Verlauf der ganzen Debatten, die es gab, auch mit der Grundsatzdiskussion verbunden, sollen damit jetzt Bezirke stärker entmachtet werden, zieht das Land jetzt alles an sich? Da wurde dann gesagt, nein, natürlich, wir haben ja gar nicht das Personal, um jetzt hier jedes kleine Bauprojekt an sich zu ziehen. Aber natürlich ist das so ein bisschen dieses Ringen, wer ist wofür zuständig. Aber mehr Steuerungsmacht fürs Land, die soll es geben.
Also ich verstehe das, wenn es sozusagen super wichtig ist und eben nicht nur für den Bezirk wichtig, dann soll das Land auch mehr eingreifen können.
Vielleicht auch nochmal erläutern zu den Absurditäten, die auch immer gerne erzählt werden, ist, dass wenn in Berlin zum Beispiel eine sportliche Großveranstaltung stattfindet, die durch mehrere Bezirke führt, ich sag mal das Stichwort Marathon, dann muss eben bislang auch eine Genehmigung in allen Bezirken einzeln eingeholt werden und die Bezirke agieren damit unter auch sehr unterschiedlich. Da stellt sich dann zum Beispiel auch so eine Frage, wäre es nicht auch im Sinne der Stadt viel besser, wenn das in einer Hand läge?
Nun hast du gesagt, nee, Bezirke sollen nicht entmachtet werden. Im Gegenteil, die sollen gestärkt werden. Wie sollen die Bezirke gestärkt werden?
Also Kai Wegner, dem regierenden Bürgermeister, ist das immer wieder wichtig, es zu sagen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal für die Bezirke, damit sie eben nicht das Gefühl haben, entmachtet zu werden. Ich glaube, es ist in der Tat so, dass auch den Bezirken damit geholfen ist, wenn Zuständigkeiten klarer geregelt sind und wenn am Ende des Tages auch schneller mal gesagt werden kann, so oder so nicht. Das sorgt ja auch dafür, dass Personalressourcen letztendlich geschont werden. Und ich habe es schon gesagt, es geht ja nicht darum, dass man sozusagen jetzt einen kompletten zweiten Mitarbeiterstab auf Landesebene vorhält, um Aufgaben zu erledigen, die in allen 12 Bezirken eigentlich angesiedelt sind, sondern es geht eben auch manchmal irgendwie wirklich um eine Anordnung, um zu sagen, wie soll es dann im Sinne des gesamtstädtischen Interesses laufen. Also von daher, zumindest kann man sagen, dass die Bezirke auch in diesem Prozess sehr eng eingebunden wurden und diesen Weg eben auch mitgegangen sind. Also es gibt jetzt keine Kritik, die sagen, da wird eine Reform über unsere Köpfe hinweg gemacht. Ganz wichtig zum Beispiel ist auch, und das ist auch unter dem Stichwort Bezirksstärkung zu subsumieren, bisher ist es ja so, wenn das Land irgendetwas beschlossen hat, Gesetzesvorhaben oder so, dann hat der Senat das einmal beschlossen, dann ging das in den Rat der Bürgermeister, da durften dann die Bezirke ihren Senf dazu geben, sage ich mal despektierlich. Und dann hat der Senat nochmal beschlossen. Die hatten aber kein richtiges Einspruchsrecht. Sie konnten halt sagen, ihre Meinung abgeben.
War so eine Art Extrarunde, die aber, wo man oft das Gefühl hatte, braucht man nicht wirklich.
Ja, oder beziehungsweise die, sagen wir mal, wenn alle Messen gesungen waren, im Grunde dran waren. Also das Werk war schon vollbracht und dann durften sie noch was sagen. Und da sieht die Verwaltungsreform auch vor, dass die Bezirke frühzeitiger schon in solche Prozesse mit eingebunden werden. Dass eben auch schon nicht erst, wenn alles fertig ist, gesagt wird, jetzt sagt mal, was ihr davon haltet, sondern dass auch schon in relativ frühen Stadien von Gesetzesprozessen sozusagen die Bezirke schon mit eingebunden werden und gefragt werden, wie seht ihr denn das? Denn ihr seid ja diejenigen, die es am Ende ausbaden müssen bzw. anwenden müssen.
Es gibt eine Sache, die den Bezirken super wichtig ist, was sie wirklich stärken würde. Ein etwas kompliziertes Wort, Konnexitätsprinzip.
Ja. Eigentlich verbirgt sich dahinter so eine Banalität, kann man fast sagen. Nämlich, dass einer Aufgabe, die jemand übertragen bekommt, auch das entsprechende Geld, die finanziellen Mittel folgen sollten.
Und Personal heißt das dann vor allem auch.
Personal,
ne? Irgendjemand,
natürlich,
der es machen muss.
Personal ist ja dann eben auch mit dem Geld verbunden. Könnte man immer meinen, ja, ist doch eigentlich logisch. Also wenn ich irgendwie sage, der oder diejenige soll etwas tun, dann muss die oder derjenige auch in die entsprechende Lage versetzt werden. Aber so selbstverständlich ist das nicht. Und wir wissen das ja auch aus der Vergangenheit, dass das dann ganz häufig so war. Da sind dann neue Aufgaben kreiert worden, die sich einfach ergeben. Keine Ahnung, im Lebensmittelrecht, Kontrollen oder was es auch sein mag. So, ja, dann haben die Bezirke noch mal um ein paar Stellen gekämpft oder so und vielleicht auch was bekommen. Manchmal war es überhaupt kein Thema und am Ende fällt dann sowas hinten runter. Und hier ist jetzt, und das soll auch in der Verfassung festgeschrieben werden, dass, wenn Aufgaben übertragen werden, eben auch die entsprechende Ausstattung dafür sichergestellt werden soll.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was diese Reform bringen soll für den Senat, was er für die Bezirke bringen soll. Aber was ist denn eigentlich drin für die Bürgerinnen und Bürger?
Ich glaube, dass am Ende des Tages wir als Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt das merken werden, wenn die Reform dann so greift, wie sich alle das vorstellen, dass wirklich Behördenprozesse schneller laufen. Also dass bestimmte Anträge schneller abgearbeitet werden, dass Bauprojekte auch mal schneller genehmigt werden oder auch mal verworfen werden schneller. Manchmal ist es auch so, dass eben was nicht genehmigt wird, aber es hat sich dann trotzdem über Monate hingezogen und ein Investor kann sich dann zurecht fragen, liebe Leute, das hat mich trotzdem Geld gekostet. So, also auch das Nein könnte dann schneller kommen. Und das eben vor allem, weil alle Beteiligten bei größeren Projekten schneller an einen Tisch geholt werden sollen, weil eben nicht mehr Ping-Pong gespielt wird nach dem Motto, nee, ich bin nicht zuständig, mach du erst mal und nee, ich mach's nicht, du machst so. Also das ist schon etwas, was das Potenzial hat, diese Stadt voranzubringen. Es muss natürlich auch einhergehen, das hat auch Martina Clement immer wieder gesagt, mit einem Kulturwandel in der Berliner Verwaltung. Weil ich glaube, ich sage jetzt nichts Böses über Berliner Verwaltung, weil ich glaube, das geht in jeder Firma auch so ein bisschen so. Dieses Prinzip, haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht und kann ja jeder kommen. Das steckt irgendwie tief in uns Menschen drin. So. Und das steckt auch in einer Verwaltung drin. Und das ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, nee, man kann es vielleicht auch anders machen, es geht vielleicht auch einfacher, ohne dass es wehtut. Diesen Kulturwandel hinzukriegen, um eine solche Reform dann auch mit Leben zu erwecken, das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung. Deswegen ist es auch nichts, wo ein Schalter umgelegt wird, sondern das ist jetzt dann, wenn es beschlossen ist, auch ein fließender Prozess. Weil auch das gehört dann mit dazu. Wir haben schon über die 4.500 Aufgaben gesprochen, die das Land hat. Am Ende des Tages geht es auch um das, was so die Verwaltungsfachleute Aufgabenkritik nennen. Also um die Frage, welche Aufgaben brauchen wir denn eigentlich noch? Oder welche können möglicherweise auch wegfallen oder müssten, um sie sinnvoll mit Leben zu erfüllen, ganz anders gelöst werden? Also dieser Schritt steht noch aus und der dürfte auch noch mal mit vielen politischen Debatten verbunden sein.
Jetzt stehen wir, also ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen rausgearbeitet, wirklich vor einem Reformschritt, der relativ groß werden könnte. Das Ganze muss natürlich noch durchs Parlament und du hast es eben auch schon erwähnt. Dafür ist eine Verfassungsänderung notwendig, das heißt 2/3 Mehrheit. Von daher hat natürlich Kai Wegner, also haben CDU und SPD, Grüne und Linke ins Boot geholt. Jetzt gab es aber kurz vor Ende, also kurz bevor der Senat das auch verabschiedet hat, Knatsch, beziehungsweise als der Senat das verabschiedet hat. Grüne und Linke haben gesagt, na Moment mal, irgendwie ist es doch jetzt nicht ganz so, wie wir das in den Vorgesprächen gehört hatten. Da ging es unter anderem auch um eine Einigungsstelle, die es geben soll, also wenn es Streit gibt zwischen Land und Bezirken. Wie sehr ist das Ganze jetzt nochmal gefährdet?
Also ich glaube, ernsthaft in Gefahr ist diese Reform nicht. Dafür ist doch ein zu großes Vertrauensverhältnis entstanden zwischen allen Beteiligten. Das muss man schon so sagen. Also die sind über Parteigrenzen hinweg da auch alle, ich sag mal, per Du miteinander. Das hat die Demokratie in Berlin, würde ich sagen, auch ein bisschen gestärkt. Also Kai Wegner wird ja gar nicht müde, immer wieder zu betonen, wir als die Parteien der demokratischen Mitte. Und er meint damit ausdrücklich auch die Linke. Und das muss man sich bei der CDU halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das machen ja nicht so viele. Und also er hat sehr, sehr viel dafür getan, nicht als derjenige aufzutreten, der sagt, ich stelle mir es so und so vor, so wird es gemacht und ihr könnt bitte mitstimmen, sondern als jemand, der sehr moderierend unterwegs ist. Kai Wegner, das ist vielleicht auch so etwas, was man lernen kann von ihm, wie er sein Amt ausfüllt. Kai Wegner ist schon ein Teamplayer, solange er die Nummer eins ist. Also man kann aus seiner früheren Vergangenheit lernen, Teamplayer ist er nicht so sehr, wenn er nicht vorne stehen darf, aber solange allen bewusst ist, ich bin hier der Chef, kann er sich sehr zurücknehmen und kann sagen, okay, ich gucke mal, wie alle Luft zum Atmen haben. Und das war hier auch der Fall. Also wann immer man so bei Grünen und Linken hineingehorcht hat, war da immer sehr viel Wertschätzung auch zu hören für diesen Prozess. Also selbst eine Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin aus Friedrichshain-Kreuzberg, mit der sich das Land und der Senat gerade wegen eines Zauns um den Görlitzer Park wirklich streiten, wenn es um die Verwaltungsreform geht, hat sie auch öffentlich wirklich wertschätzende Worte gefunden, um zu sagen, hey, Kai Wegner macht hier wirklich, betreibt hier einen anderen Stil. Deswegen glaube ich, ja, da gab es jetzt nochmal ein bisschen Verstimmungen. Ja, vielleicht war das auch nochmal ein ganz klein wenig so ein Klappern, weil man dann doch sagt, ja, wir wollen vielleicht dann auch nicht, dass Kai Wegner am Ende ganz allein dasteht und sagt, hey, guckt mal, was ich geschafft habe, sondern um zu zeigen, das war ein gemeinsamer Kraftakt. Keiner der Beteiligten hat aber, soweit ich das jetzt wahrgenommen habe, ernsthaft hier die Drohkulisse aufgemacht. Pass mal auf, also wenn hier nicht noch ganz Entscheidendes passiert, dann ist Sense, Ende Gelände, weil allen auch klar ist, möglicherweise, wir wissen nicht, wie sich so die politische Stimmung verschiebt noch weiter im Land, aber dass wir nach der Wahl 2026 unter den vier Parteien SPD, CDU, Grüne, Linke noch eine Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen haben, ist nicht so ganz ausgemacht. Das heißt, alle wissen, wenn man jetzt etwas hinkriegen will, was Bestand hat, was nicht so schnell wieder geändert werden kann, dann muss es jetzt geschehen.
Und wie geht es jetzt weiter? Also wann soll die Verwaltungsreform durchs Parlament sein und wann soll es dann damit losgehen?
Also der Zeitplan, den die Koalition sich vorstellt, den Kai Wegner sich vorstellt, ist, dass das jetzt quasi die Beratungen im Abgeordnetenhaus beginnen und bis zur Sommerpause abgeschlossen sind, dass dann eben noch vor dem Sommer auch die Verfassung geändert wird, sodass das Gesetz dann zum neuen Jahr in Kraft treten kann. Was eben dann auch heißt, sobald der Beschluss da ist, dann beginnen genau auch diese Arbeiten zu sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Aufgaben genau uns anschauen, was wird noch gebraucht, was wird nicht mehr gebraucht. Was auch noch damit einhergeht, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, diese Aufgaben sind auch geclustert worden, wie man so schön neudeutsch sagt. Also man hat große Politikfelder aus diesen Aufgaben gebildet, die auch nicht mehr auseinandergenommen werden sollen. Also das, was wir bei Koalitionsverhandlungen häufig erlebt haben, dass nämlich also nicht nur also eine Senatsverwaltung für Inneres und Sport gebildet wurde, sondern dann auch noch, ach, dann gibt es noch, keine Ahnung, Antidiskriminierung und dann machen wir hier noch ein kleines Themenfeld hier noch mit dran, so. Das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Klar kann man immer noch sagen, der Sportbereich wandert jetzt, keine Ahnung, zur Bildungsverwaltung oder so. Aber im Großen und Ganzen sollen auch dadurch die Verwaltungen arbeitsfähiger bleiben, dass man sie nicht mehr ganz filetiert in lauter Kleinigkeiten. Auch das wird man dann bei der nächsten Wahl schon merken. Aber auch das muss jetzt dann noch ordentlich zusammengefügt werden.
Stichwort Aufgabenteilung. Ich fand unsere Aufgabenteilung heute übrigens ganz wunderbar. Ich habe gefragt und du warst mein Schlaubi und hast mir alles erklärt. Vielen Dank dafür, Thorsten.
Sehr gerne.
Bei mir ist jetzt der Thorsten ohne Haar, nämlich Thorsten Südow aus der Landespolitikredaktion in Potsdam. Hallo Thorsten.
Hallo, schöne Grüße.
Wir reden jetzt über den Brandenburger Haushalt für dieses und nächstes Jahr, den ersten Haushalt überhaupt jemals, den eine Regierung aus SPD und BSW aufgestellt hat. Und wir werden sicherlich auch ein bisschen darüber sprechen, ob neue politische Kombi dann auch heißt, neue Ideen. Aber lass uns erstmal die Eckdaten klären. Was mir als Berlinerin sofort aufgefallen ist, dass während bei uns in Berlin ja wirklich heftig gespart wird, steuert Brandenburg auf einen Rekordhaushalt zu. Welche Zahlen sollten wir kennen? Was fällt auf im Vergleich vielleicht auch zum bisherigen Doppelhaushalt?
Na, eine ganze Menge Zahlen sind da erstmal wichtig. Also 16,7 Milliarden Euro in diesem Jahr und 17,4 Milliarden im kommenden Jahr bedeutet ein Doppelhaushaltvolumen von etwa 34 Milliarden Euro für das aktuelle und das bevorstehende Jahr. Das ist etwas mehr als der Doppelhaushalt der Jahre 2023 und 2024, der am Ende, noch ist nicht alles ausgerechnet, bei etwa 33 Milliarden Euro gelegen hat. Aber wir müssen auch daran denken, für den zurückliegenden Zeitabschnitt dieser zwei Jahre 2023, 2024 gab es ja auch noch dieses Brandenburg-Paket. Das machte zusätzliche Kredite möglich, weil die Landtagsmehrheit ja eine Notlage festgestellt hatte, hervorgerufen durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Stärkster Einzeletat im Brandenburger Landeshaushalt ist und bleibt der Etat des Bildungs-, Jugend- und Sportministeriums. Etwa knapp 3,2 Milliarden Euro. Das sind 20% von allem. Ja, und wichtig aus meiner Sicht auch, immerhin schon 25% der Landesausgaben, habe ich mal so reingeguckt, sind für Personalkosten vorgesehen. Aber wenn wir sagen, das ist schon viel, ich habe noch mal im Netz nachgesehen, in Nordrhein-Westfalen werden sogar schon 35% der gesamten Landesausgaben für Personal ausgegeben, in Bayern noch 5 Prozentpunkte mehr.
Wenn wir jetzt mal drauf gucken, wir haben es am Anfang der Sendung schon gehört, der Finanzminister Robert Krumbach vom BSW hat gesagt, es ist kein Rotstifthaushalt, also es wird nicht gespart am Gesamtvolumen. Mhm. Möglich ist das aber ja nur, weil neue Schulden geplant sind und auch weil an die Rücklagen gegangen wird. Was haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger da zu erwarten?
Finanzminister Robert Krumbach vom Bündnis Sahra Wagenknecht, also für den ist es ja auch politisch verantwortet, der erste Haushalt, knapp 4 Monate, nachdem er also ernannt wurde, hat er den vorgelegt, sagt also, wir hätten im Land Brandenburg eine von der Normallage abweichende Konjunkturentwicklung und deshalb, es gäbe vor diesem Hintergrund eben keine wirtschaftliche Wachstumsentwicklung und aus diesem Grund könne das Land Brandenburg Kredite aufnehmen. Das sehe die Landeshaushaltsordnung so vor, stimmt auch. Und deshalb hatte er errechnet, dass Brandenburg in diesem Jahr etwa 880 Millionen Euro an Kreditermächtigungen aufnehmen könnte, im nächsten Jahr sogar etwa 900 Millionen Euro. Allerdings, die Oppositionsfraktionen bezweifeln, dass dies juristisch sattelfest sei. Die Schulden und Verbindlichkeiten des Landes Brandenburg, wenn der Plan der Landesregierung, also der Gesetzentwurf, so durchkommt, die werden auf gar keinen Fall geringer. Die wachsen auf 21,3 Milliarden in diesem Jahr. Im nächsten werden es dann am Ende ungefähr 23,5 Milliarden Euro sein. Also es ist durchaus diskussionswürdig, dieses Ausmaß an Krediten. Aber Finanzminister Krumbach sagt ihm ganz klar auch, es ist nur einfach logisch, weil die Situation so schlecht ist, die Steuereinnahmen anders als in den Prognosen noch vor einem Jahr deutlich niedriger sind und deshalb bauen wir diesen kleinen anwachsenden Haushalt so zusammen.
Thorsten, du hast die Opposition eben schon erwähnt und auch die Reaktion auf diese Schuldenaufnahme, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Lass uns erstmal auf wichtige inhaltliche Punkte schauen. Ein Gewinner habe ich jetzt immer wieder gelesen und auch von euch gehört, die Polizei. Warum? Was ist da geplant?
Sicherheit ist ein Kernthema im Lebensgefühl der Menschen im Land Brandenburg. Sie haben das Gefühl, bis so ein Einsatzwagen der Polizei zu mir ins Dorf kommt, vergehen ja 20 Minuten. Also da wird sehr, sehr viel diskutiert. Es gibt ja nach wie vor auch eine ganz beträchtliche Kriminalitätsentwicklung im Land. Und Sicherheit und die Aufstockung des Personalbestandes der Brandenburger Polizei auf 9000 Frauen und Männer, das sind einfach auch Kernaussagen des Koalitionsvertrags von SPD und Wagenknecht-Partei hier in Brandenburg. Und deshalb gibt es eben diese Ausnahme. Deshalb gibt es 100 neue Stellen bei der Polizei in diesem und im nächsten Jahr. Das bedeutet auch, dass weiterhin 440 junge Leute an der Hochschule der Polizei in Oranienburg eben studieren. Zwischenzeitlich gab es da mal Schwierigkeiten. Und ich denke, Gewinner ist die Polizei wohl auch aus einem, sagen wir irgendwie, speziellen Grund. Innenministerin Katrin Lange von der SPD, vormals Finanzministerin in der zurückgehenden Legislaturperiode, gilt als sehr durchsetzungsstark und Katrin Lange gilt auch als Nachfolgerin, Kandidatin von Ministerpräsident Woidke. Ich denke, das hat zum Teil auch die Folgen, die wir jetzt haben. Das ist also anders als in anderen Bereichen eine Personalaufstockung im Polizeibereich in Brandenburg geben wird, in diesem und im nächsten Jahr.
Das ist natürlich auch vor allem deswegen so erwähnenswert, weil es sonst keine neuen Stellen im Landesdienst gibt. Und da gibt es Ärger vor allem bei der Bildung, weil die hatten sich nämlich, also Lehrer, Lehrkräfte, aber auch der zuständige Minister selbst, die hatten sich ja mehr Stellen erhofft.
Allerdings, insgesamt hatten die Ministerinnen und Minister in den sogenannten Chefgesprächen 1700 zusätzliche Stellen gewünscht, aufgeschrieben, notiert, als Forderung markiert. Aber da hat Finanzminister Krumbach gesagt, nein, die wird es nicht geben, weil dann die Ausgaben im Doppelhaushalt weiter steigen. Was bedeutet das jetzt für den Bereich Bildung? Die aktuell etwa 22.700 Lehrerinnen und Lehrer im Land Brandenburg sollen als Folge der Haushaltsplanung künftig von sogenannten unterrichtsfernen Tätigkeiten entlastet werden und ab 1. Februar des kommenden Jahres eine Wochenstunde mehr Unterricht erteilen.
Was sind denn eigentlich unterrichtsferne Tätigkeiten? Ist das nur irgendwelcher Bürokratiekram? Ich las irgendwo, da geht es auch darum, weniger Elterngespräche machen oder so. Also was heißt das konkret?
Das heißt, nach Vorstellungen der Landesregierung, es soll weniger Klassenarbeiten geben, die geschrieben werden sollen. Es soll weniger Elterngespräche, Lehrer-Elterngespräche geben. Und für Prüfungen und Klassenarbeiten will man künftig in Brandenburg auf zentral erarbeitete Aufgaben zurückgreifen, die denn die Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise in Wittstock oder in Cottbus nicht extra erarbeiten müssen. Weniger Elterngespräche, das sehen aber viele Lehrer sehr, sehr kritisch, weil ohnehin der Kontakt zum Elternhaus in den letzten Jahren deutlich wichtiger geworden ist und da wird aus Sicht vieler Lehrer an der falschen Stelle gespart. Ich will noch mal kurz auch ein persönliches Gespräch noch mal kurz hier mit reinbringen. Ich habe mit einer Leiterin einer Grundschule mit knapp 130 Schülerinnen und Schülern so 100 Kilometer nördlich von Potsdam gesprochen und sie nennt die Pläne aus ihrer Lebenserfahrung, die Pläne der Landesregierung einfach utopisch. Sie sagt, die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Grundschule seien bereits jetzt mit 27 Wochenstunden körperlich erschöpft, auch weil immer mehr Kinder speziellen Förderbedarf hätten und wirklich Fürsorge brauchen, die sie von Lehrerinnen und Lehrern bekommen und kaum noch von den Eltern. Schulassistenzmitarbeiterinnen und Mitarbeiter 15 Kilometer von einer Kreisstadt zu bekommen, das sei eine Illusion. Diese Pläne der Landesregierung, auch von Finanzminister Krumbach, gingen nicht auf.
Man merkt schon, da ist einiges an Ärger da. Wir haben es auch am Anfang der Sendung gehört von einem Herrn von der Lehrergewerkschaft. Der hat von Wahlbetrug gesprochen, gerade beim Thema Bildung. Siehst du das auch so?
Guck mal aufs gedruckte Wort oder aufs gesprochene Wort. Bildung muss wieder Priorität haben. Das habe ich bei sehr vielen BSW-Wahlkampfveranstaltungen im letzten September vor der Wahl in Brandenburg gehört. Und dafür gab es sehr, sehr viel Applaus. Ein kleines Zitat gefällig aus dem Koalitionsvertrag von SPD und BSW. Brandenburg wollen wir im Bildungsbereich nach vorne bringen. Also wenn man jetzt 250 Lehrerstellen einfach auf absehbare Zeit nicht besetzt und sagt, wir überlegen uns erstmal alles, es gibt nicht mehr Stellen und sagt dann Mehrarbeit von 4 zusätzlichen Unterrichtsstunden pro Lehrerin und Lehrer im Monat, das wollen wir fordern, dann ist das möglicherweise nicht unbedingt Wahlbetrug, aber das schafft überhaupt kein Vertrauen im Bildungsbereich und verkennt, glaube ich, auch die personell und körperlich sehr angespannte Situation an den Schulen in so gut wie allen Regionen im Land Brandenburg.
Nicht so besonders glücklich über diesen Doppelhaushaltsentwurf haben sich ja auch die Städte und Gemeinden gezeigt. Die werden mehr als 350 Millionen Euro weniger bekommen. Da heißt es etwa 140 Euro pro Einwohner. Kann man jetzt irgendwie schon sagen, welche Auswirkungen das haben wird?
Vermutlich werden sich dann Gemeinden und auch Städte nochmal überlegen, ja, können wir jetzt eigentlich diese Grundschule, können wir da den Teil nochmal irgendwie sanieren? Können wir da neue Unterrichtsräume schaffen? Werden wir es möglicherweise nochmal um 2 Jahre verschieben müssen, die Turnhalle der Schule irgendwie zu renovieren, neues Parkett reinzubringen, neuen Fußbodenbelag oder vielleicht da dann doch mal 2 neue Duschräume zu bauen, das kann alles passieren, denn pro Einwohner gibt es jetzt schon, so sagt jedenfalls der Städte- und Gemeindebund, ja, sagen wir mal, eine Fehlstelle von etwa 700 Euro an Investitionskosten pro Einwohner, die im Land Brandenburg fehlen. Und wenn jetzt also noch die sogenannte Verbundmasse, also das ist das, was die Städte und Gemeinden zum Beispiel von der Einkommensteuer oder von anderen Steuern aus dem Landesvermögen oder Landesumfang dann erhalten, das noch kleiner wird, dann kommen die Gemeinden echt in eine komplizierte Lage und die blasen auch schon ganz schön, pusten noch ganz schön die Backen, weil nämlich ansteht, dass etwa 90 Millionen Euro zu viel gezahltes Wohngeld spätestens in 2 Jahren aus den Kommunen zurück in die Landeskasse fließen soll. Das schafft auch bei den Gemeinden nicht wirklich eine gute Stimmung und das kann unter anderem zu verzögerten Investitionen zum Beispiel in soziale Einrichtungen oder letztlich auch zu einem Verfall von dörflicher Infrastruktur führen. Allerdings, wir sind ja auch erst am Start des Haushaltsprozesses, da kann eventuell noch in 3 Monaten etwas passieren.
Genau, da werden wir natürlich gleich auch noch drüber sprechen. Lass uns mal kurz auf die Opposition zurückkommen. Im Intro der Show habe ich erwähnt, den dicken Hund im Doppelhaushalt. Das war ein Zitat der CDU. Die hat gesagt, diese 2 Milliarden Euro Netto-Kreditaufnahme, neue Schulden, haben gesagt, das seien doch Tricks. Sind das Tricks?
Ich bin kein Jurist, aber es gibt Hinweise darauf, sage ich ganz ehrlich. Die Rücklagen von etwa 700 Millionen Euro zur Deckung von Haushaltslücken hier im Land Brandenburg zu nutzen, verboten ist das überhaupt nicht. Aber wenn jetzt Kredite mit einer Begründung aufgenommen werden, die Konjunkturlage sei ja eben weit entfernt von einer Normalsituation, und erweitert dann aber diesen Betrachtungszeitraum über die Konjunkturentwicklung und nimmt da die wirtschaftlich komplizierten Corona-Jahre mit hinein, dann kann vermutet werden, da nimmt die Landesregierung und ganz besonders der Finanzminister dann also, sagen wir mal, auf gut Deutsch komplizierte Referenzjahre mit in den Betrachtungszeitraum, um möglichst hohe Kredite aufnehmen zu können. Das ist durchaus diskussionswürdig. Also da kann es sein, dass das auch nicht einfach im parlamentarischen Bereich nur bleibt, sondern vielleicht auch noch weitere Kreise zieht.
Die eine Oppositionspartei, die CDU, haben wir jetzt erwähnt. Es gibt ja noch eine zweite. Ihr habt ja nur noch ein Vier-Parteien-Parlament. Das ist die AfD. Die droht mit Verfassungsklage wegen dieses Haushaltsentwurfs. Warum denn das?
Die AfD sagt, sie will jetzt noch mal genau prüfen, den etwa 180 Seiten den umfassenden Doppelhaushaltsentwurf und dann entscheiden, ob sie vielleicht zum wiederholten Mal in Haushaltsfragen das Landesverfassungsgericht anruft, weil sie im Zweifel hat, dass dieser Paragraph 18 der Landeshaushaltsordnung so interpretiert werden kann und derart hohe Kredite dicht an 1 Milliarde pro Jahr aufgenommen werden kann. Aber die AfD läuft nach erster Betrachtung sowieso schon relativ sturm gegen den Haushalt, weil sie sagt, da würden aus ihrer Sicht vollkommen falsche Prioritäten gesetzt. Die Partei leugnet ja praktisch die Auswirkungen von Klimaveränderungen und sagt deshalb auch, allein nur 30 Millionen Euro bei der Erforschung von Geothermie als künftige Heizquelle, das wäre zum Beispiel wichtig für so eine Stadt wie Prenzlau, wo schon tausende Wohnungen mit heißem Wasser aus der Erde geheizt werden, das sei einfach ein falsches Denken. Die AfD will Ausgaben für Migrationssozialarbeit überhaupt für Geflüchtete kürzen, ist gegen die Förderung von Windkraftprojekten in Schutzgebieten und der AfD sind auch Demokratieförderprogramme ein Dorn im Auge. Da hat sie auch schon dollen Widerstand angekündigt. Ob es letztlich dann aber zu einer Verfassungsklage kommen wird, das werden wir dann wahrscheinlich im Frühsommer erfahren.
Was ich ja auch spannend finde, ist, was nicht im Doppelhaushalt drin ist, nämlich der Griff in die Beamtenpensionskasse. Über die war ja im Ministerium von Robert Krumbach, also im Finanzministerium, nachgedacht worden offensichtlich.
Ja, da war wohl zumindest als mögliche Finanzierungsquelle raufgeguckt worden und da, so hatten Kollegen berichtet, ging es wohl um eine mögliche Entnahme von 400 Millionen. Da hat man aber sicherlich auch aus Gründen, dass man da nicht so viel Gegenwind haben wollte, aus Sicht vielleicht gerade auch der älteren Generation oder sich noch weiter mit der Lehrerschaft über Kreuz legen wollte, darauf verzichtet. Das hat uns am Ende dann auch überrascht, aber da war der Aufschrei sicherlich schon in den Wochen vor der Präsentation des Haushaltes so groß, dass Minister Krumbach gesagt hat, okay, das umschiffen wir mal, dann machen wir es eben auf Grundlage von möglicherweise schlechter Konjunkturentwicklung, möglichen Krediten und gehen dann gleich an den Kreditmarkt und versuchen dort, so es erforderlich ist, dann Kredite aufzunehmen.
Jetzt wird der Haushalt ab Mitte April im Landtag diskutiert und das Parlament hat ja auch das letzte Wort. Kann man schon absehen, wie viel Änderungen noch drin ist? Wie zufrieden sind denn eigentlich die Regierungsfraktionen mit diesem Entwurf?
Ich glaube, die Abgeordneten haben noch nicht wirklich die mehr als 180 Seiten im Detail studiert. Jedenfalls war das bei ersten Gesprächen unser Eindruck. Ich vermute, dass doch noch mal im Bereich Bildung nachgebessert wird, aufgrund der massiven Widerstände von der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft, aber auch vom Philologenverband und vom Pädagogenverband. Das kann ich mir schon vorstellen. Möglicherweise wird es auch nochmal Veränderungen unter anderem im Bereich Klimaplan geben, denn da sind ja praktisch für Klimaschutzprojekte, ich sage nur 3,5 Millionen Euro ausgegeben. Das, da haben auch schon die Naturschutzverbände Einspruch eingelegt und gesagt, wenn wir also einen klimaresilienten Wald, also einen Wald haben, der nicht bei 10 Tagen 35 Grad dann von selbst anfangen zu brennen, dann müssen wir doch wirklich noch mehr für die Aufforstung tun oder auch für den Schutz oder die Wiedervernässung der doch sehr umfangreich in Brandenburg vorhandenen Moore. Ich glaube, da ist vielleicht noch ein bisschen Bewegungsfreiheit drin. Andererseits wird natürlich Herr Krumbach auch jedes Mal darauf bestehen zu sagen, wenn ihr jetzt aus der parlamentarischen Mitte, auch der eigenen Regierungsfraktion, Vorschläge habt, für diese Bereiche mehr auszugeben, sagt mir sofort bitte, wo ihr den gleichen Betrag einsparen wird. Also das wird nach dem Auftakt der Haushaltsdebatte am kommenden Donnerstag, werden das sicherlich sehr turbulente Anhörungen und Diskussionen in allen Ausschüssen hier im Potsdamer Landtag werden.
Ich bin gespannt drauf. Und wann steht der Haushalt endgültig?
Ich tippe vor Sommeranfang. Also in der Juni-Sitzung des Landtages, dann soll die finale Abstimmung stattfinden.
Thorsten, vielen Dank für die vielen Infos und für die vielen Zahlen.
Gern.
So, und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Und wie immer gibt's am Schluss noch einen Podcast-Tipp von mir. Falls Sie über Berlin und Brandenburg hinaus gerne noch etwas weiter nach Osten schauen wollten, in unser Nachbarland Polen. Der ARD-Podcast in Polen nimmt Sie mit in ein Land im Umbruch. Den Podcast finden Sie überall kostenlos, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da finden Sie natürlich auch uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage Danke fürs Zuhören.